Ich werde ein bisschen leiser werden. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und falls du nicht wusstest, worüber wir predigen, dann möchte ich dich einfach kurz informieren. Wir möchten in den nächsten Wochen bis zum Advent durch die Bergpredigt gehen. Und die Bergpredigt ist ein Text, ja, ein sehr lehrreicher Text, ein Text, der uns alle herausfordert, ein Text, der für unsere Ohren im Grunde genommen radikal ist, ein Text, der uns sozusagen nicht ruhig sitzen lässt. Und vor zwei Wochen habe ich die Predigt gehalten über Matthäus, die Verse 13 bis 16, Matthäus 5, die Verse 13 bis 16 aus der Bergpredigt. Und da ging es ganz einfach darum, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Und ich hatte diese zwei Dinge hier, einmal Salz da und auch einmal ein bisschen Erde aus dem Garten. Ja? Und ich habe da ein wenig Salz reingeschüttet und habe es euch angeboten. Und keiner wollte es haben. Ich habe seitdem einige Male gekocht. Und jedes Mal, wenn ich das zum Salz gegriffen habe, habe ich daran gedacht, wie war mein Salz heute? War es genießbar? War mein Salz heute mit Erde vermischt, so dass es zunächst tauglich war? Oder war ich für andere eher, naja, damit es ausgeschüttet wird und dass man drüber läuft? Und ich wünsche mir von tiefstem Herzen, dass wenn diese Texte in den nächsten Wochen uns zum Nachdenken bringen, dass wir durch die Woche hindurchgehen und immer wieder uns fragen, wie kann ich das, was ich höre, wie kann ich das, was ich lese, in meinem Leben anwenden, damit wir ein Licht sein können, damit wir Salz sein können, da wo wir leben, da wo wir arbeiten, da wo wir wohnen. Und das ist mein tiefster Wunsch, dass auch heute die Predigt dazu dienen mag, dass es Veränderung bringt, dass es uns herausfordert und dass es uns ins Nachdenken bringt. Also die Bergpredigt ist in Matthäus in den Kapitel 5 bis 7. Und wir möchten uns mit den Versen befassen von 17 bis 20 und danach auch noch die andere. Und ich möchte mit euch gemeinsam den Text lesen, wenn du das kurz ausmachst beim Pult. Ich möchte den Text lesen und zwar, da heißt es: Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst der kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt ist. Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht und andere dazu ermutigt, dasselbe zu tun, werdet ihr auch die Geringsten im Himmelreich sein. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich groß sein. Aber ich warne euch, nur wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weiter übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Ich finde provokativ, ich finde es herausfordernd. Und die letzten paar Male waren sozusagen die Einleitung in die Bergpredigt und da ging es um diese Glückseligkeit. Es ging um glückselig sind die Armen und so weiter. Glückselig sind die, die in Not sind. Glückselig sind die und so weiter. Und jetzt in dieser Bergpredigt kommt Jesus zum Kern der Botschaft. Und der Kern Jesu Botschaft steht meines Erachtens in diesen Versen. Und diese Abschrift enthält ja sozusagen das Wichtigste oder mit das Wichtigste in der Bergpredigt und daraus folgen dann einzelne Beispiele. Es zeigt Jesus Haltung gegenüber des Gesetzes. Jesus stellte nicht etwa ein Gegengesetz zum moralischen Gesetz oder zu den Worten der Propheten auf, sondern demonstrierte, wie es zu verstehen sei und erfüllte es mit seinem Kommen, sowohl mit seinem Leben. Jesus weist hier im Text auf den unvergänglichen Charakter des Gesetzes und darauf hin. Die Juden verstanden unter dem Gesetz in der Regel vier Dinge. Erstens war es die 10 Gebote, denn die waren ihnen vor Augen. Zweitens, es war das Pentateuch, die 5 Bücher Mose, die ersten 5 Bücher der Bibel. Das war für sie die Grundlage, das Gesetz. Drittens war das Gesetz und die Propheten für einen Jude von großer Bedeutung. Und viertens, sie hatten stets in Erinnerung die mündliche Überlieferung des Gesetzes und das, was sie als schriftlich vor Augen hatten. Und so hat Gott uns Menschen zivile, sowohl moralische, auch religiöse Gesetze gegeben, die uns helfen sollen, ihn von ganzem Herzen und von ganzem Verstand zu lieben. Doch in der Geschichte Israels wurden diese Gesetze immer wieder unterschiedlich oder falsch ausgelegt und angewandt. Zur Zeit Jesu hatten die jüdischen Lehrer die Gesetze in ein verwirrendes Geflecht von Regeln und Vorschriften verwandelt und deshalb greift Jesus sie frontal an. Und zwar ist Jesus auf einem Berg oder auf einem Hügel und predigt zu der Menge. Zu der Menge, zum Volk Israel und da waren einige Hunderte oder Tausende versammelt und zu den Schriftgelehrten. Und es ist interessant zu sehen, dass Jesus diesen Text nicht in der Synagoge gebracht hat, sondern auf dem Berg. Denn in der Synagoge waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die das Sagen hatten. Und hätten ihn sofort rausgeschmissen und ihn gar nicht zum Wort kommen lassen. Aber hier konnte Jesus sie unterweisen. Und als Jesus in der Bergpredigt vor einem neuen Verständnis von dem Gesetz sprach, versuchte er in Wirklichkeit die Menschen zur ursprünglichen Absicht des Gesetzes zurückzuführen. Jesus sprach sich nicht gegen das Gesetz selbst aus, sondern gegen den Missbrauch durch die Schriftgelehrten. Denn endlose Stunden wurden damit verbracht, um zu klären, ob man am Sabbat ein Licht, eine Öllampe von einem Platz zum anderen verschieben durfte. Es wurden stundenlang verbracht und diskutiert und debattiert darüber, ob man an einem Sabbat einen Kranken heilen durfte. Und Jesus wurde oft angegriffen deshalb. Es wurde stundenlang debattiert, ob eine Frau eine Nadel ins Gewand stecken durfte, eine Brosche oder nicht, ob das Arbeit sei oder nicht. Und es wurde auch debattiert, ob eine Frau ihre Haare am Sabbat flechten darf oder nicht. Und so sehen wir, dass 613 Gebote zusätzlich zu den 10 Geboten von den Pharisäern und Schriftgelehrten festgehalten wurden und dazu noch tausende von Regeln. Und kaum einer konnte alles befolgen und die Pharisäer waren glücklich, dass sie das Ganze in der Hand hatten und dem Volk sagen konnten, wo es lang geht. Wenn Jesus nicht gekommen ist, um das Gesetz abzuschaffen, bedeutet das dann für uns, dass die alttestamentlichen Gesetze heute noch gültig sind? Im Alten Testament gibt es 3 Arten von Gesetzen. Und die möchte ich mit euch kurz ansprechen, damit ihr wisst, worauf Jesus hier Bezug nimmt und was er meint, wenn er diesen Text, diese Worte zum Volk spricht. Und zwar die rituelle Gesetze, die zivile Gesetze und die moralische Gesetze. Erstens, die rituelle Gesetze bezogen sich in erster Linie auf den Gottesdienst. 3. Mose Kapitel 1, 2 und 3, da lesen wir davon, ihr Hauptzweck war es, auf Jesus Christus hinzuweisen und deshalb waren die Gesetze nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi nicht mehr notwendig. Obwohl wir also nicht mehr an diese rituellen Gesetze gebunden sind, sind die Prinzipien, die ihnen zugrunde liegen, auch heute noch gültig und zeigen uns, wie wir ein heiliges Leben führen können, Gott anbeten und unser Leben nach seinem Wort ausrichten. Und die Pharisäer warfen Jesus oft vor, die rituellen Gesetze zu brechen, weil er sie nicht immer befolgte. Zweitens gab es die zivile Gesetze. Die Regeln im Grunde genommen das tägliche Leben. Und davon lesen wir in 5. Mose Kapitel 24 und so weiter. Da sich unsere Gesellschaft von damaligen radikal unterscheidet, sind diese Richtlinien nicht in allen Einzelheiten anwendbar. Aber die Prinzipien, die uns in der Schrift zugrunde liegen, dürfen wir entnehmen. Sie sind zeitlos und sollen uns in unserem Verhalten leiten, wie wir mit Menschen umgehen. Und Jesus ist uns darin ein großes Vorbild, was es heißt, danach zu leben. Und dann gab es drittens die moralischen Gesetze, die 10 Gebote. Und sie sind ein direktes Gebot Gottes und müssen streng befolgt werden. In 2. Mose Kapitel 20 lesen wir davon, sie offenbaren das Wesen und den Willen Gottes und sind auch heute noch gültig. Und Jesus hat die moralischen Gesetze vollkommen erfüllt und danach sich gerichtet oder danach gelebt. Nun, eine Menge oder einige in der Menge, die zuhörten, waren Experten, wenn es darum ging, andere in ihr Handeln vorzuschreiben, was sie selbst nicht unbedingt einhielten. Jesus macht jedoch deutlich, dass es wichtiger ist, Gottes Gebote zu befolgen, als sie zu erklären. Es ist viel leichter, Gottes Gesetze zu studieren und anderen aufzulegen, als sich selbst praktisch daran zu halten. Und wie sehr achtest du darauf, Gottes Gebot zu gehorchen? Und die Pharisäer waren sehr darum bemüht, ihre Gesetze bis aufs i-Tüpfelchen zu erfüllen. Wie kann Jesus dann einen noch größeren Gehorsam von uns verlangen, würde man sich die Frage vielleicht stellen. Aber die Schwäche der Pharisäer bestand darin, dass sie nicht mit einem äußeren Gehorsam sich begnügten oder sie begnügten sich im Grunde genommen mit dem äußeren Gehorsam, ohne dass ihr Herz von Gott verändert war oder wurde. Und Jesus sagt, dass die Quelle unserer Lebenswandel den Gehorsam der Pharisäer übertreffen soll. Und ich möchte euch nur ein Beispiel kurz vorlesen aus Matthäus Kapitel 23, was Jesus damit meint und wie er zu den Pharisäern spricht. Und das tut er öfter. Und da heißt es in Vers 2, die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen als Ausleger der Schrift auf dem Stuhl von Mose. Deshalb haltet euch an das, was sie euch sagen, aber befolgt nicht ihrem Beispiel. Denn sie handeln nicht nach dem, was sie euch lehren. Sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. Alles, was sie tun, tun sie nur nach außen hin. Am Arm tragen sie besondere große Gebetsriemen und sie haben extra lange Fransen an ihren Gewändern. Und wie sie es lieben, bei Festessen am Kopfende des Tisches auf den Ehrenplatz zu sitzen und in der Synagoge auf den besten Plätzen. Sie genießen die Beachtung, die ihnen auf der Straße zuteil wird. Besonders gerne mögen sie es, wenn man sie mit Rabbi anredet. Lasst euch niemals Rabbi nennen. Ihr habt nur einen Meister und ihr alle seid gleich wie Brüder und Schwestern. Wir kriegen hier einen kleinen Einblick in das, was Jesus meinte, als er hier die Worte sagt: dass die Qualität unseres Lebenswandels den Gehorsam der Pharisäer übertreffen soll. Nach außen hin haben sie versucht, alles genau zu regeln, aber im Herzen war es anders. Sie scheinen äußerlich fromm zu sein, aber sie sind weit vom Reich Gottes entfernt. Gott beurteilt unser Herz ebenso wie unsere Taten. Denn in unserem Herzen sind unsere wahren Absichten verborgen. Achten wir also ebenso auf unsere Einstellung, die für andere nicht sichtbar sind, wie auf unsere Taten, die von allen beurteilt werden können. Jesus ist gekommen, um den Menschen zu zeigen, was es heißt, Gott zu die ihm gebührende Ehrfurcht und den Menschen die ihm gebührende Achtung entgegenzubringen. Ehrfurcht und Achtung als Grundlage der 10 Gebote können nicht vergehen. Sie bestimmen für immer das Verhältnis des Menschen zu Gott und zu den anderen Menschen. Und das Gesetz muss dem Evangelium vorangehen. Die Menschen müssen zunächst zwischen Recht und Unrecht unterscheiden lernen. Wir müssen lernen, über unsere eigene Unzulänglichkeit an den Forderungen des Gesetzes zu messen und die Gebote Gottes befolgen. Wir müssen uns unserer Unzulänglichkeit und Unwürdigkeit und Sündigkeit bewusst werden, um zu erkennen, dass wir aus uns heraus nicht gerecht sind, nicht heilig werden können, sondern allein auf die Gnade und Liebe Gottes angewiesen sind. In 1. Korinther Kapitel 2, in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6 geht es darum. Und der Apostel Paulus erklärt das ein wenig, wie das zu verstehen ist. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf den neuen Wege schenkt der Heilige Geist Leben. Damit ist gemeint, dass der Versuch durch Erfüllung der alttestamentlichen Gesetze gerettet zu werden, in den Tod enden wird. Nur durch den Glauben an Jesus kann ein Mensch durch den Heiligen Geist Leben empfangen. Niemand außer Jesus hat das Gesetz vollkommen erfüllt, somit ist die ganze Welt dem geweiht. Das Gesetz lässt Menschen Sünde erkennen, aber es kann ihnen kein Leben geben. Unter dem neuen Bund, unter dem Kommen Jesu Christi und sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung ist uns ewiges Leben geschenkt worden. Haben wir den Zugang zum ewigen Leben? Und das Gesetz weist noch immer auf die Sünde hin und zeigt uns, wie wir Gott gehorchen sollen. Aber Vergebung geschieht allein durch das Gesetz des Werks. Ja, Werkes Jesu am Kreuz und seine Gnade und seine Barmherzigkeit zu uns. Und davon lesen wir auch im Römer Kapitel 3. Und da sagt Paulus im Grunde genommen zwei Dinge. Erkennen wir zwei Funktionen von Gottes Gesetz. Erstens zeigt es uns, wo wir in der Irre gehen und einen falschen Weg einschlagen. Denn durch das Gesetz wissen wir, dass wir hilflose Sünder sind und zu Jesus kommen müssen, um die Gnade zu finden. Zweitens erklärt uns Paulus oder offenbart das Gesetz und gibt uns das Gesetz Orientierung für unser Handeln, damit wir an Gottes moralischen Maßstäben festhalten können. Wir können uns durch Einhalten des Gesetzes nicht die Erlösung, die Errettung, das ewige Leben verdienen. Aber wir gefallen Gott, wenn wir unser Leben, seinen offenbarten Willen für uns immer ähnlicher wird. Jesus gab seinen Zuhörer zu verstehen, dass sie eine ganz andere Art des Gehorsams brauchen. Ein Gehorsam aus Liebe zu Gott. Es ging nicht um einen strengen Gehorsam oder einen strengeren Gehorsam als die Pharisäer, die sich auf die äußerliche Gesetzeserfüllung beschränkten, sondern auf das Herz. Und darauf kommt Jesus im Text, wie wir gleich sehen werden. Ich möchte das Gesagte mal in vier Sätze zusammenfassen. Unser Gehorsam muss aus dem Wirken Gottes in uns entspringen und nicht aus eigener Kraft geschehen. Gott in den Mittelpunkt zu stellen und nicht uns selbst. Drittens, auf Ehrfurcht vor Gott beruhen statt auf der Anerkennung der Menschen. Und viertens, über eine äußere Erfüllung hinausgehen, indem wir nach den Prinzipien leben, auf denen Gottes Gesetze beruhen. Jesus hat von den Menschen nicht in erster Linie das Gesetz Gottes ausgebreitet, sondern die Liebe Gottes ausgebreitet und vorgelebt. Und nun kommt von diesem Kern der Botschaft, der Bergpredigt, der Hinweis, was es bedeutet, danach zu leben. Und das werden die nächsten Predigten werden davon sprechen. Aber ich möchte nur auf das eine zurückgreifen, die Umsetzung seiner Botschaft. Das heißt, was bedeutet das praktisch für dich und für mich in unserem Alltag? Und die nächsten Verse versuchen es oder geben uns ein Beispiel von vielen, was es heißt, danach zu leben. Und ich möchte mit euch den Text lesen. Man hat euch gelehrt, dass unsere Vorfahren geboten wurde, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht und zu opfern und es fällt euch mit einmal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist und ihr vor Gericht gestellt einen Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen werdet. Ich versichere euch, ihr kommt erst wieder frei, wenn ihr eure Schuld bis auf den letzten Cent bezahlt habt. Schwere Kost, oder? Aber was will Jesus damit sagen? Was will Jesus den Zuhörern vermitteln oder übermitteln? Jesus sagt, ich aber sage, dann setzt er damit nicht das Gesetz außer Kraft und sagt, das, was im Alten Testament stand oder steht, spielt keine Rolle mehr. Nein. Vielmehr vermittelt Jesus eine tiefere Einsicht in die Absichten Gottes mit dem Gesetz. Und er gebraucht ein Beispiel, in dem er sagt, Mose sagte zum Beispiel, du sollst nicht töten. Und das steht in 2. Mose Kapitel 20. Jesus lehrt, dass wir nicht einmal so wütend werden dürfen, dass in uns der Wunsch zum Töten entsteht. Denn dann haben wir im Herzen schon einen Mord begangen. Die Pharisäer lassen dieses Gebot und dachten, sie hätten es erfüllt, weil sie keinen Mord begangen hatten. Aber sie waren so wütend auf Jesus, dass sie kurz darauf Mordpläne gegen ihn schmiedeten, obwohl sie selbst dieses schmutzige Geschäft nicht verrichten wollten und die Soldaten, ja die Römer, dazu benutzt haben. Wir verkennen die Absichten des Wortes Gottes, wenn wir seine Regeln für unser Leben lesen, ohne es zu verstehen, warum Gott sie aufgestellt hat. Mord ist eine schreckliche Sünde. Aber das gilt auch für unseren Zorn, der ebenfalls gegen Gottes Gebot und der Nächstenliebe verstößt. In diesem Fall handelt es sich um eine, ja, Wut auf einen anderen Menschen. Es ist eine gefährliche Emotion, die jederzeit außer Kontrolle geraten kann. Gewalt auslösen, andere tief verletzen, Stress verursachen und seelischen Schaden anrichten kann. Zorn hindert uns daran, eine Herzenshaltung zu entwickeln, die Gott gefällt. Warst du schon mal zornig auf jemanden? Selbstbeherrschung ist doch gut, oder? Aber Christus möchte, dass wir auch lernen, unsere Gedanken zu beherrschen. Wir waren als Familien im Urlaub in Kroatien. Und ich bin eine enge Straße reingefahren. Und ich bin die Straße fast bis zum Ende gefahren. Und da kam ein anderes Auto entgegen und hätte nur 10 Meter nach hinten fahren können und mich durchlassen. Aber dieses Auto war einfach stur. Dieser Fahrer war stur. Und sagte, nee, du kannst 500 Meter zurückfahren. Ich bewege mich nicht. Ich wartete ein Weilchen und dachte, er würde es vielleicht einsehen, dass es für mich schier unmöglich ist, zurückzufahren, weil ich kann nicht links oder rechts und er nur ein paar Meter, wenn überhaupt. Und wartete und wartete. Und das hat ihn nicht interessiert. Nicht die Bohne. Überhaupt nicht. Ja, die haben sich unterhalten im Auto. An den Lippen konnte man vielleicht das eine oder andere vielleicht erkennen, dass es nicht unbedingt schön war, was sie da gesagt haben, aber ich konnte nicht die andere Sprache. Und irgendwann kam es, was für ein Spinner. Und ich wurde sogar laut. In der Regel kann ich mich sehr gut beherrschen. Aber ich merkte, dass ich in diesem Augenblick die Kontrolle verloren habe, die Nerven verloren habe. Unsere drei Kinder haben mich versucht zu trösten und zu beruhigen und zur Ruhe zu bringen. Aber in dem Augenblick war die Sicherung bei mir durchgedreht und durchgebrannt. Und ich stellte später fest, du kannst dich 99% vielleicht gut beherrschen und unter Kontrolle dich haben. Aber hier, auch wenn es unfair, ungerecht, auch wenn er weichen hätte müssen von den Regeln oder wie auch immer, hätte ich mich doch freundlich verhalten können. Aber ich habe zornig, ich war wütend gehandelt. Und ich glaube sogar, dass ich irgendetwas gesagt habe. Und da steht du Dummkopf. Vielleicht war es was anderes. In der einen oder anderen Übersetzung steht du Idiot. Was wollte Jesus mit dieser Aussage, mit diesem Text uns lehren? Er wollte neue Maßstäbe setzen. Jesus lehrte, es genügt nicht, keinen Mord zu begehen, sondern es dürfen auch niemand das Verlangen danach haben. Am liebsten hätte ich ihn. Jesus lehrte uns, genügt nicht, keinen Ehebruch zu begehen, sondern es dürfe auch niemand das Verlangen danach haben. Jesus lehrt uns, dass Gedanken ebenso schwer wiegen wie Taten und dass es nicht genüge, keine Sünden zu begehen. Genüge tun wir dem Maßstab Jesus nur, wenn wir auch kein Verlangen danach haben, den anderen aus dem Weg zu schaffen. Und dies trifft auf unser Zorn, auf unsere Worte, auf unsere Einstellung, auf unser Herz. Und es reicht schon zu sagen, du Idiot oder du Dummkopf, wie es da heißt. Jesus weist uns darauf hin, dass wir Frieden schließen sollen, solange es noch Zeit gibt. Sogar Gottesdienste und Abendmahl feiern. Auch Bibel lesen und beten können vergeblich sein. Ja, unsere Gefahr erhöhen, wenn wir nicht zu immer neuer Versöhnung bereit sind. Die Art der Jünger Jesu ist vergeben und Vergebung und um Vergebung zu bitten, solange es noch Zeit ist. Zerbrochene Beziehungen können unsere Beziehungen zu Gott beeinträchtigen. Wenn eine Freundschaft durch Konflikte oder Spannungen belastet ist, sollten wir das Problem so schnell wie möglich lösen. Wir sind Heuchler, wenn wir behaupten, Gott zu lieben und gleichzeitig anderen Menschen hassen. Davon spricht der Johannes. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20, gibt er uns ein Beispiel. Wenn zur Zeit von Jesus jemand seine Schulden nicht begleichen konnte, wurde er so lange ins Gefängnis gesteckt, bis die Schulden bezahlt waren. Falls niemand kam, um für ihn die Schuld zu bezahlen, musste er unter Umständen bis zu seinem Tod ins Gefängnis gehen. Ob du unschuldig oder schuldig bist, ob du der Unschuldige oder der Ankläger bist, Jesus möchte dir und mir heute sagen, nicht nur die Tat, sondern das, was in deinen Gedanken vorgeht, das, was in deinem Herzen vorhanden ist, das reicht schon. Lasst uns beten. Ja, Herr, es ist eine schwere Kost. Die Bergpredigt ist die lehrreichste Botschaft, die wir in deinem Wort lesen. Und doch ermutigst du uns, dass wir unser Leben danach ausrichten. Und doch wünschst du dir so sehr von denen, die dir nachfolgen, dir deine Jünger sind, dass wir auch danach leben und handeln. Herr, schenk du mir die Kraft und vergib du mir, wo ich nicht dem nachgekommen bin. Und Herr, schenk du mir die Kraft, Licht zu sein, Salz zu sein, in Frieden zu leben, mit Menschen mich zu versöhnen, mit dir versöhnt zu leben. Dass ich nicht nur eine schöne Fassade aufsetze, sondern dass ich auch auf das achte, was in meinem Herzen und in meinen Gedanken vorgeht. Herr, sei du mir gnädig. Sei du uns gnädig. Danke, Herr, für deine Liebe und Barmherzigkeit. Jeden Tag neu. Amen.